Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Es freut mich, dass wir dürfen die Zeit miteinander gestalten, dass du zugeschaltet hast, die Predigt auf diese Art zu hören. Ich weiss nicht, ob du schon mal realisiert hast, ob dir das auch schon aufgefallen ist, wie extrem ehrlich, schon fast schonungslos ehrlich, Kinder manchmal sein können. Und zwar so ehrlich, dass es einem vielleicht als Erwachsenen schon wieder peinlich sein kann. Wenn man selber Vater ist oder Eltern sein darf, dann hat man das ganz bestimmt sogar schon selber auch erlebt. Und so ist es auch dem Prediger gegangen, den ich gelesen habe von ihm. Er ist so in einem Routinebesuch, ist er bei einer jungen Familie zu Gast gewesen. Und die junge Hausfrau wollte alles richtig machen. Sie wollte ihren Pfarrer beeindrucken und hat sich nicht lumpen lassen. Hat das Beste gegeben, alles gemacht. Und in ihrem Gespräch hat sie dann immer wieder vom Wort Gottes erzählt. Und das Wort Gottes, wie wichtig das sei. Und dabei hat sie immer auf die grosse Bibel, dicke Bibel gezeigt, die auf dem Stubentisch gelegen ist. Ihren Sohn, kleiner Bürstel, hat aufmerksam zugelassen. Und irgendwann hat er gesagt, du aber, Mutter, wenn du sagst, das ist Gottes Wort, das gehört Gott, dann ist es gescheiter, wir bringen es ihm retour. Weil wir brauchen es nicht, wir lesen das sowieso nie drinnen. Wir können uns jetzt natürlich gut vorstellen, wie dieser Mutter das Gesicht sich verändert hat, Kieferabigkeit, schonungslos ehrlich. Hat der Bub öppen einfach seine Mutter bloßstellen? Nein, das hat er nicht wollen. Der Bub hat einfach scharf beobachtet. Der hat festgestellt, da ist eine Diskrepanz, ein Unterschied zwischen dem, was die Mutter jetzt erzählt, und dem, was ich sonst sehe. Und er hat das zum Ausdruck gebracht. Das heisst, er hat festgestellt, es ist ein Unterschied von dem, was meine Eltern mir unter der Woche sagen und vorleben, wie sie mich prägen, und dem, was sie jetzt sagt. Und ja, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel von einer Prägung. Aber auch das ist eine Prägung. Und das Spannende ist, dass wir alle geprägt werden. Wir werden alle irgendwie beeinflusst und geprägt. Es ist sogar so, dass du das heute als Job kannst lernen. Beziehungsweise lernen weiss ich nicht, wie gut dass man das kann. Es ist mindestens keine Ausbildung, aber du kannst es als Beruf lernen. Es nennt sich dann Influencer. Und das ist heute ja total top. Ist sogar so, dass es Jugendliche als Berufsziel angehen. Ich will Influencer werden. Das sind die Menschen, die sozusagen alles aus ihrem Privatleben preisgeben. Da kannst du die persönlichsten Bilder von denen sehen, wie sie am Strand liegen, wie sie zu Hause in der Stube den Tee schlürfen. All diese Sachen, die siehst du alle. Und das hat einen Grund. Weil je grösser deine Fangemeinschaft ist, die sich dazuschaltet und wo alle deine Sachen und Beiträge anschauen will, je grösser die Fangemeinde ist, desto mehr lässt sich Geld generieren mit dem. Und gewisse behaupten sogar, ich habe davon gelesen, dass das scheinbar die neue Währung wird sein. Die Anzahl Fangemeinschaft, die man hat. Wie gross die Zahl ist. Und dass das nicht einfach ein Witz ist und dass man da einfach so von Bagatellenzahlen redet, will ich einfach ein Beispiel erwähnen. Und zwar, man weiss von dem grossen Fußballer Cristiano Ronaldo, das ist der, der die grösste Fangemeinschaft hat auf diesen sozialen Medien wie YouTube, Instagram und all das Zeug, wie sie immer heissen. Man weiss von ihm, dass wenn er so eine Werbung postet, also einen Post macht, spült ihm da ca. 900'000 Franken in die Kasse. Ein so einen Beitrag. Sie haben sogar ausgerechnet, dass er mit dem Ganzen mehr verdient, als mit dem, was er wirklich macht, nämlich Fußball spielen. Das ist unglaublich. Ja, wieso funktioniert denn das? Ganz einfach. Das funktioniert, weil die grossen Geschäfte davon ausgehen, da hat es so viele Millionen Zuschauer und die lassen sich von ihrem Idol prägen, beeinflussen. Also wenn der Cristiano sagt, jetzt die Unterhose legen wir an oder die Fußballschuhe brauchst du zum Schutten, dass nachher alle Buben in den nächsten Laden rennen und auch die Fußballschuhe gehen posten. Oder die Socken oder was auch immer. Und so funktioniert es. Man lässt sich beeinflussen. Wir können jetzt natürlich sagen, ach, wir sind anders. Ich bin anders. Ich funktioniere überhaupt nicht so. Aber bist du es wirklich? Lass mich dir die Frage einfach mal so stellen. Bist du wirklich anders? Ist es dir wirklich so egal, was dein Nachbar sagt, was die Gesellschaft denkt, was in der Werbung gesagt wird? Ist dir das wirklich so ganz egal? Oder lässt du dich da gleich ein bisschen unter Druck setzen, beeinflussen, steuern? Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns zugestehen und eingestehen, nicht zugestehen, aber eingestehen, dass wir alle unter diesen Einfluss stehen. Wir werden tagtäglich beeinflusst. Und darum die Frage, würde es denn nicht Sinn machen, dass wenn ich schon beeinflusst werde, dass ich wenigstens ein bisschen sensibel meine Quellen aussuche, von was ich will beeinflusst werden. Und das ist etwa kein neues Thema, das ist ein altes Thema. Der Paulus hat das schon im Neuen Testament geschrieben. Und zwar haben wir den Vers, Kolosser 3, 16, haben wir gezogen, ganz am Anfang des Jahres, als Jahreslosung. Und heute möchte ich ein bisschen darüber etwas sagen, über die Jahreslosung. Ich habe mich nämlich sehr gefreut darüber, über den Vers. Kolosser 3, 16 lesen wir. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und da geht es jetzt genau um das Beeinflussen. Genau darum geht es. Kurz gesagt, zusammengefasst, was der Paulus da sagt, ist, hey, lass dich von Gottes Wort beeinflussen. Schau, dass sein Wort immer mehr Einfluss überkommt auf dein Leben. Das ist so Kurzform, wo man da sagen können. Bevor wir wieder aber ein bisschen neuer eintauchen, möchte ich versuchen, den Vers so in seinen grösseren Zusammenhang hineinzustellen, weil es tut mir, dass das wichtig ist, dass man das versteht. Und zwar ist das ein Unterricht oder eine Anordnung, eine Anweisung von Paulus, wo bereits im ersten Vers von dem Kapitel losgeht. Das ist eine grössere Geschichte. Und er hat da so vier Schritte da drin, vier Punkte, die er aufzeigt, und er sagt, hey, das ist wichtig, geh das an in deinem Leben in dieser Reihenfolge. Und der erste Schritt, und der Paulus verwendet dazu eine bildliche Sprache und er vergleicht vieles so mit Kleidern. Und der erste Schritt ist eigentlich, erkenne Flecken in deinem Leben. Schau deine Kleider an und stell fest, was nicht sauber ist, wo Flecken rum sind, was unrein ist oder übertreibt in dein und mein Leben hinein. Schau an und schau, was dich von Gott trennt, was nicht gut ist, was dich gegenüber anderen Menschen trennt, was verletzt. Schau an, erster Schritt. Schau, erkenne Flecken. Der zweite Schritt, trenne dich davon. Und da ist der Paulus klar in seiner Anweisung. Und dann braucht er wieder wie die Bildersprache von den Kleidern. Zieh die Lümpen ab, zieh die dreckigen Hudle weg. Das Abstreifen von dir. Und damit ist gemeint, lass nicht so die Hälfte von einem Kleidungsstück noch an, sondern weg mit dem. Und zwar komplett ganz. Tschüss. Trenn dich von dem. Trenn dich von diesen Flecken in deinem Leben, die nicht gut sind für dich. Sachen, die dich trennen von Gott, die dich trennen von Mitmenschen, die nicht in Ordnung sind. Und dann kommt der dritte Punkt, wo Paulus sagt, zieh an. Du sollst nicht so nackt bleiben, sondern zieh an. Zieh die neue Identität an. Leg sie an. Das, was Jesus dir schenken will. Die neue Identität, die du darfst haben in Jesus Christus. Und das sind keine alten Lümpen mehr, sondern das sind Sonntagskleider. Er will dir etwas Geniales schenken. Und in dem Schenken kommt dann auch der vierte Schritt, wo er dann sagt, und lass dich jetzt füllen von dem Jesus. Zieh nicht nur seine Identität an, sondern lass dich auch innerlich völlig füllen. Und er beschreibt es dann, lass dir von ihm schenken, sein Frieden, seine Liebe, sein Wort. Und da sind wir jetzt bei unserem Vers 16 gelandet, wo so wie der Abschluss dann auch so bildet mit dem Vers 17 zusammen von dieser ganzen Unterweisung. Lass dich füllen. Lass dich beschenken von dem wunderbaren Jesus. Der Paulus, für ihn ist es klar. Wenn du die neue Identität angezogen hast, wenn du sagst, du willst mit dem Jesus unterwegs sein, dann wird der Jesus auch dürfen dein Leben beeinflussen. Dann wird der Jesus dürfen in deinem Leben etwas bewirken. Jemand, der sagt, er gehöre zu dem Jesus, dass der Jesus sein Herr und Heiland ist, bei dem wird man etwas dürfen sehen in seinem Leben, das sich verändert. Und das Geniale finde ich an dem ganzen Abschnitt, da geht es nicht um eine Leistung. Da geht es nicht darum, jetzt muss ich viel mehr Bibel lesen, jetzt muss ich viel mehr beten, jetzt muss ich viel mehr dies und jenes machen. Sondern eigentlich sagt er, lass dich füllen. Und das ist sehr passiv. Lass dich füllen. Gott will dir das schenken. Das Einzige, was du dich musst, das Einzige, was du musst machen, ist dich dem aussetzen, beeinflussen lassen. Willst du das? Willst du dich von Jesus beeinflussen lassen? Von seinem Wort, von seiner Liebe, von seinem Frieden? Ich will dich warnen, sag nicht schnell ja. Weil Jesus nimmt dich beim Wort. Und ich kann dir garantieren, er nimmt dich sehr ernst. Und wenn du ja sagst, kann es vielleicht unangenehm werden. Ich kann dir aber auch gleichzeitig versprechen, dass wo du dich einlässt auf die Beeinflussung, da darf Veränderung geschehen. Da, wo Jesus darf etwas verändern, wo er mit seinem Wort, seinem Frieden darf reinkommen, seiner Liebe, da darf etwas sich zum Besseren wenden. Und das darfst du erleben. Wettest du dich beeinflussen lassen von dem Jesus? Jetzt aber wieder zurück zu unserem heutigen Text, Vers 16. Im Groben lässt sich der Vers so ein bisschen zwei Teile teilen. Und wir haben auch nur in unserer Jahreslosung den ersten Teil gezogen, aber ich tue der Vollständigkeit halber den ganzen Vers, weil ich finde, es gehört zusammen. Und zwar geht es darum, in einem ersten Teil, dass der Paulus eigentlich so aufzeigt, hey, das Wort hat Auswirkung. Beziehungsweise das Wort, dem musst du, deren Einfluss musst du dich aussetzen. Und wenn du dich dem Einfluss aussetzt, und dann kommen wir zum zweiten Teil, kommt es zu einer Auswirkung, so ist es richtig. Also da ist ein Wort, das einen Einfluss hat, das eine Kraft, eine Macht hat, aber es kommt nachher zu einer Auswirkung, schlussendlich. Und der Paulus sagt, dass dort, wo Gottes Wort in uns wohnt, da kommt es zu dem. Und er braucht da den Begriff vom Wohnen. Also wir sollen sein Wort reichlich in uns wohnen lassen. Und ich finde, Wohnen ist ein starker Begriff. Das ist enorm bedeutungsvoll. Weil es ist ein Wort, das wir nicht einfach so mir nichts, dir nichts verwendet. Wohnen, wenn ich sage, da wohne ich, dann meine ich nicht das Hotelzimmer in der Regel. Sondern der Begriff ist reserviert für etwas. Gleichzeitig macht es aber auch deutlich, wenn ich ein Haus bewohne, dann erhebe ich Anspruch. Dann sage ich, mir gehört vom Dachstock bis in den Keller runter alles. Ich will überall dürfen bestimmen, was dort innen läuft. Da bin ich der Chef in dem Haus. Da will ich dürfen sagen, was geht, was nicht, was okay ist, wie es soll aussehen, und zwar in jedem Raum. Und ganz ähnlich ist es jetzt mit Gottes Wort. Der Paulus sagt, lass wohnen in dir. Das heisst, gib ihm den Herrschaftsanspruch über dein Leben. Lass Gottes Wort dein Leben bestimmen, beeinflussen, verändern. Und Gottes Wort will mein ganzes Leben beeinflussen. Genau gleich, wenn ich ein Haus vom Dachstock bis in den Keller alles beeinflussen wird, will Gottes Wort auch mein ganzes Leben beeinflussen. Die Bibel ermutigt uns, dass wir nicht einfach so die Identität so annehmen und es nachher fertig ist, sondern nachher kommt es zu einer Veränderung. Die Bibel ermutigt uns, von Gottes Wort uns verändern zu lassen, mehr und mehr Jesus ähnlich zu werden. Und das gelingt, indem wir uns ihm aussetzen, uns von ihm beeinflussen lassen. Und ich glaube, das ist wieder ganz ähnlich wie bei einem Haus. Jesus wird auch wie bei einem Haus alle Räume in Beschlag dürfen nehmen. Stell dir vor, du mietest ein Haus und dann sagt man doch, aber der Raum darfst du nicht brauchen, der ist auch nicht für dich. Oder du bist eingeladen bei einem Freund und du merkst, gewisse Räume sind tabu, die verheimlicht er. Da kommst du doch auch komisch vor. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch in unserem Leben mit Gott. Wir haben so Räume, die wir nicht gerne zeigen wollen. Wie bei den Freunden auch nicht. Warum? Weil es uns peinlich ist. Weil wir uns vielleicht schämen für das Puff, das drinnen ist. Weil wir genau wissen, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist. Da gibt es viele Gründe. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus will dein ganze Lebenshaus in Anspruch nehmen und beeinflussen dürfen. Und nicht nur die Stube, sondern den Keller, den Dachstock und selbst Speisekammern und Spensen. Alles. Er will überall dürfen mitbestimmen. Darf er das in deinem Leben? Darf er mitreden? Ich habe ganz am Anfang von der Predigt gesagt, wir alle werden beeinflusst tagtäglich. Und manchmal merken wir es noch nicht einmal, dass Einfluss genommen wird auf uns. Deshalb finde ich den manchmal gefährlich. Alles, was ich sehe, was ich lese, hat seine Wirkung in mir. Das heisst aber auch, ich bin verantwortlich für das, wo ich mich aussetze dem. Also was auf mich darf einwirken. Das heisst, ich bin verantwortlich für das, wo ich lese, wo ich anschaue, für die Gesellschaft, wo ich mich aussetze damit. Oder zum Beispiel, wenn ich gewaltverherrlichende Filme anschaue, muss ich nachher nicht überrascht sein, wenn innerlich in mir innen etwas abstirbt, auch bei diesen Sachen. Oder wenn ich mich immer mit kritisch negativen Menschen, wenn das so mein Umfeld ist, wo ich mich drinnen bewege, muss ich nicht überrascht sein, wenn ich nachher auch in diese Spirale hineingezogen werde. Ich bin verantwortlich für das, wo ich mich aussetze. Und nicht der andere ist die Schuld, weil er mir das macht, sondern ich bin verantwortlich für die Quellen, die ich mir aussuche. Und da ist die grosse Frage, die der Paulus uns zuwirft heute Morgen. Hey, welcher Quelle willst du dich aussetzen? Welches Gedankengut darf über dein Leben bestimmen und dich beeinflussen? Und ich glaube, der Paulus würde die Warnung unserer heutigen Gesellschaft noch viel deutlicher aussprechen. In dieser Medien- und Informationsflut, die heute herrscht, all das, was auf uns einströmt, ist ja nicht alles schlecht, aber es ist manchmal schwierig, zu unterscheiden zwischen gut und schlecht. Und der Paulus ermutigt dich und mich, hey, entscheide dich für den Einfluss von Gottes Wort. Entscheide dich darüber, dass Gottes Wort, die Bibel, darf über dein Leben bestimmen, dass es dich darf und soll beeinflussen. Wie kann das gelingen? Alles fängt mit dieser Frage an, ob du Gott die Erlaubnis gibst, mit seinen Gedanken in dein Leben jetzt treten dürfen. Ob du ihm das Recht gibst, in deinem Leben Einfluss zu nehmen. Möchte ich wirklich mein Haus, mein Lebenshaus, Jesus zur Verfügung stellen? Mit dieser Frage fängt es nämlich an. Und ich möchte dich wieder warnen. Sag nicht zu schnell ja. Weil Gott ist ein Gott, der dich bei Wort nimmt. Jesus nimmt dich brutal ernst mit deinen Aussagen. Und wenn du sagst ja, dann wird er kommen. Wird dann aber auch mit seinen Ansprüchen kommen. Aber ich kann dir auch wieder etwas versprechen. Was ich weiss ist, dass da, wo Jesus hat dürfen, sie beeinflussen, wo Jesus hat dürfen, mitbestimmen in meinem Leben, Sachen sich haben dürfen zum Positiven verändern. Verletzungen haben dürfen heilen, Enttäuschungen haben dürfen aufgeräumt werden, dass Trost hat dürfen stattfinden, Vergebung für Schwieriges hat können passieren. Da einen ganzen Haufen Positives dürfen Einfluss nehmen. Aber nur, wenn du sagst, Herr Jesus, ja, ich will, dass dein Wort mein Leben beeinflusst. Da ist der Anfang. Im zweiten Teil von unserem Vers geht es um zwei ganz praktische Hinweise. Oder Paulus sagt, schau, ich zeige euch jetzt zwei ganz konkrete Auswirkungen. Wenn Gottes Wort in eurem Leben sich entfaltet, kommt es unter anderem zu diesen zwei Auswirkungen. Und so könnt ihr es auch leben miteinander. Und es ist spannend, wie gewisse Übersetzungen es übersetzen. Und ich habe vorhin eine Übersetzung gewählt, ein älterer, Luther, da redet man von Lehren und Ermahnen. Und ich will uns jetzt den Vers 16 nochmal vorlesen nach der Neuen Genfer Übersetzung, vor allem mit dem zweiten Teil. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Wenn Gottes Wort in uns wohnt, kommt es zu einer Auswirkung. Dann passiert etwas. Und zwar sagt der Paulus, wir sollen einander lehren und ermahnen. Oder eben, wie die Genfer Übersetzung sagt, wir sollen einander unterrichten und einander den rechten Weg zeigen. Das finde ich eine geniale Übersetzungsversion. Das heisst, wir sollen aufeinander Acht geben. Wir sollen füreinander schauen, dass es gut rauskommt. Das ist die Meinung da dahinter. Füreinander da sein, einander helfen, einander unterstützen, vielleicht manchmal auch eine Warnung aussprechen und sagen, pass auf, kommt nicht gut. All diese Sachen. Und ich glaube, wir brauchen einander. Und ich glaube, das ist auch darum das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Wir brauchen einander. Keiner kann es alleine. Wir singen es ja in dem, oder man hat es früher noch gesungen, in dem alten Jungschi-Lied, was heisst, warum geht es denn nicht als Solo-Christ? Warum kann es allein nicht gehen? Weil du alleine ganz verloren bist und dir niemand helfen kann. Ein Christ braucht einen anderen. Und das ist ein tiefes Wort. Ich glaube aber auch, dass der Paulus bereits aus dem Horizont die Diskussionen hat gesehen auftauchen. Was? Der darf mir reinreden. Der darf mich ermahnen. Der darf mitbestimmen. Das geht doch gar nicht. Und darum finde ich spannend, dass der Paulus da gerade schon etwas anschreibt und sagt, hey, in aller Weisheit. Tönt einander unterrichten, auf dem rechten Weg führen, in aller Weisheit. Dass man damit gemeint, nicht besserwisserisch, nicht überheblich, nicht arrogant. Kein soll sich über den anderen stellen, sondern jeder dient dem anderen und achtet den anderen höher als sich selbst. So sollen wir miteinander unterwegs sein. Und ich glaube, das beste Vorbild haben wir in Paulus selber. Der Paulus schreibt ja ganz schwierige Sachen. An Gemeinden, die in schwierigen Situationen stecken, mit noch schwierigeren Leuten drinnen. Ich meinte, ich sehe vielleicht ganz ähnlich aus wie heute auch in gewissen Gemeinden. Und der Paulus ist ehrlich in seinen Worten. Er tut seine Aussagen klar und deutlich formulieren. Aber auch weise. Und er nimmt sich Zeit, versuchen, den Leuten zu erklären, warum und sie zu überzeugen und zu beeinflussen in die positive Richtung. Und nicht einfach, bam, so ist es, fertig, Punkt, Schluss. Sondern mit viel Weisheit. Wie können wir uns also Gottes Wort aussetzen, prägen lassen und ganz konkret lehren und ermahnen? Ich glaube, ein Punkt leben wir in dem, dass wir jeden Sonntag zum Beispiel zusammenkommen. Dass wir miteinander, wenn ein Zeichen setzen, wir wollen miteinander uns Gottes Wort aussetzen. Uns von ihm lehren und belehren lassen. Das kann aber auch in den Hauskreisen geschehen. Das kann in den Gebetsstunden geschehen. In diesen kleinen Grüppchen, wo wir uns gegenseitig treffen. Das soll aber auch geschehen, wenn wir uns gegenseitig unter der Woche treffen. Wenn wir irgend über etwas reden, das Problem, dass wir Gottes Rat beiziehen, zum Beispiel in einer Entscheidung, dass wenn eine schwierige Entscheidung ansteht, dass wir nicht so tun, als gäbe es Gott nicht, sondern dass wir ihn um seinen Rat fragen, sein Wort mit reinnehmen in unsere Entscheidungen. Nicht zuletzt können wir aber alle lesen und wir haben den grossen Vorteil, dass wir nicht nur lesen können, sondern dass jedes von uns auch so etwas zu Hause haben, wenn er will. Eine Bibel. Wir sind in dem unglaublichen Privileg, dass wir so eine haben, in unserer Sprache und sogar mehrfach in unseren Sprachen. Und dass wir dürfen ihn lesen. Das war nicht immer so gewesen. Noch vor 100 Jahren hat nicht jeder dürfen eine Bibel zu Hause haben. Will ich in dieser Bibel innen lesen? Wir sagen zu Recht, dass das Wort das Wichtigste ist. Dass das Wort Gottes Liebesbotschaft ist an die Menschen. Dass das Wort etwas aussagt über wie Gott ist und dass er uns da drin seine Pläne und seine Vorstellungen kundtut. Ja, das ist so. Aber ich glaube, die grosse Herausforderung ist da drin. Wie steht es zwischen dem Verhältnis vom Hochheben von Gottes Wort zum sich dem auch aussetzen und beeinflussen lassen. Weil ich kann das hochheben und sagen, das ist das Wichtigste, aber dann ist es nur eine Rede, wenn ich es nicht auch wirken lasse auf mich. Und ich glaube, das kennen wir ganz ähnlich auch beim Betten, das verhaltet sich dort ganz ähnlich. Jeder von uns wird sagen, Betten ist wichtig und wir reden viel darüber und manchmal vergessen wir es dafür, dann schlussendlich noch zu machen. Und das ist genau gleich mit Gottes Wort. Wir sollen es lesen. Und die Frage, die ich dir da stellen will, ist, oder die Paulus uns zuwirft heute Morgen, will ich seinem Wort Raum geben in meinem Leben? Wie viel Raum willst du geben, Gottes Wort in deinem Leben? Was darf es bewirken in deinem Leben? Der zweite Punkt, den Paulus hier erwähnt, ist einer, den wir im Moment ein bisschen schwer haben damit, nämlich singen. Wir können leider im Moment nicht so viel singen und man merkt, dass da etwas mit uns macht, weil wir im Singen eben etwas eigentlich auch zum Ausdruck bringen, nämlich Dankbarkeit. Und ich habe mich gefragt, warum dort Paulus die zwei Sachen da miteinander verbindet. Warum ist ausgerechnet Singen eine Ausdrucksform, eine Auswirkung von Gottes Wort in meinem Leben? Ich meine, gut, wenn es einem gut geht, wenn man fröhlich, guter Mutes ist und so weiter, dann ist das schon klar. Dann singen noch viele Menschen gern. Aber das ist ja nicht die Lebenslage von jedem in jeder Zeit. Also warum bringt er das in Verbindung? Und ich glaube, dass der Schlüssel in einer Aussage ist, die Jesus einmal gemacht hat. Und wir können die nachlesen in Lukas 6, 45, lesen wir, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und ich glaube, da ist die Lösung drin. Da, wo Gottes Wort in meinem Leben hat dürfen Wurzeln fassen, wo Gottes Wort mein Leben darf beeinflussen, wo Gottes Wort in meinem Herz wohnt, da kommt es automatisch nachher auch über meine Lippen. Und dann geht es gar nicht anders. Und damit ist nicht gemeint, dass man immer nur fröhlich und glücklich unterwegs sind. Das ist nicht gemeint damit. Und ich will in diesem Zusammenhang mal ermutigen, leset Lebensbiografien von diesen grossen Liederschreibern. Beispiel, leset die Geschichte von Paul Gerhardt einmal. Was er erlebt hat. Und dann leset er eines von seinen Liedern und dann wird deutlich, da hat Gottes Wort das Herz dürfen bewohnen. Weil aus den äusserlichen Bedingungen wären niemals so Lieder entstanden. Da hat Gottes Wort seine Wirkung dürfen entfalten. Welches Lied kommt über deine Lippen? Von was geht dein Herz über? Von was lässt du dich beeinflussen? Und wir haben bis jetzt ganz einen Haufen geredet über unser Leben, über das Beeinflussen lassen, über wie die Wirkung denn ist. Und ich will zum Schluss ganz konkret werden. Jedem von uns ist deutlich, oder ich nehme an, schnell klar geworden, ja, ich muss oder ich sollte mehr da drin lesen, weil da ist der Schlüssel zu dem. Das Erste ist, ja, will ich mich beeinflussen lassen von Jesus? Und das Zweite ist, will ich mich auch mit dem auseinandersetzen? Und ich finde darum auch wichtig, dass wir da ganz konkret und praktisch werden, weil Gottes Wort entfaltet nur seine Wirkung, wenn ich mich auch ernsthaft damit auseinandersetze. wenn ich mich darauf einlasse. Und früher, ich weiss nicht, die Älteren von uns kennen das vielleicht noch, vom Bibellesebund hat es früher, also in den 80er Jahren, mal die rote Karte gegeben, so ein 5-Punkte-System, wenn man soll Bibel lesen soll. Und ich kenne die 5 Punkte noch tipptopp, weil wir haben jahrelang so gelesen als Kind. Und zwar Punkt 1, beten, lese die Bibel, darüber nachstudieren, sucht einen goldigen Vers raus und zum Schluss nochmal beten. Und das ist nicht schlecht. Und ich habe es wirklich, wie gesagt, als Kind jahrelang gemacht, nach diesen 5 Methoden. Und das war eine gute Sache. Aber ich will euch eine andere Art heute zeigen, eine andere Methode, wenn ich glaube, man kann absolut gewinnbringend die Bibel lesen. Weil jeder von uns will ja nicht einfach nur lesen, damit gelesen ist, sondern du willst ja lesen, damit es dich verändert und dass du etwas kannst entdecken kannst. Und gerade Menschen, die vielleicht schon länger immer wieder am Bibel lesen sind, ist es vieles so einfach vielleicht auch Routine geworden und schwierig, sich überraschen zu lassen vom Text noch. Und darum will ich eine Methode zeigen. Es ist so für mich so die Handbibel-Lesemethode. Die Hand soll einfach so als Aufhänger sein, dass man es einem kann helfen kann, um daran zu denken. Und zwar fängt es an mit dem Daumen. Und damit ist die Frage gemeint, um Gott. Was sagt der Text, den du heute gelesen hast, über Gott aus? Was kann ich lernen in dem Text über Gott, zum Beispiel als Vater oder über Jesus Christus, über den Heiligen Geist? Was begeistert mich an dem Text über Gott? Was habe ich Neues erfahren über ihn? Was habe ich total nicht verstanden? Was muss ich noch klären? Schreibt er die Fragen auch auf, geh nicht an. Sag nicht einfach, ja, nur. Irgendwann wird sich das vielleicht schon klären. Bis nicht schnell zufrieden. Geh nachbohren. Und dann kommt der Zeigefinger. Die Bibel braucht Menschen als Vorbilder. Und Vorbilder in der Bibel sind nicht immer nur die positiven, sondern da gibt es auch Beispiele, wo Gott uns damit will sagen, so nicht im Fall. Mach es nicht wie der. Und darum schau im Text, was sagt die Bibel über Menschen? Was für Vorbilder sind sie? Sind sie gute, schlechte? Haben sie sich von Gott positiv beeinflussen lassen, von seinem Wort positiv beeinflussen lassen? Und was bedeutet das für mich? Muss ich mich so verhalten wie der, dem nacheifern oder gescheiter nicht? Darum ein Lachensmiley und ein Traurigsmiley. Positiv, negativ. Vorbilder. Dann der dritte Punkt, der Mittelfinger. Dem Achtungszeichen steht eine Warnung in dem Text inne. Nein, Entschuldigung, ein Befehl. Falsch. Steht ein Befehl. Darum ein Ausrufezeichen, Entschuldigung. Sagt der Text etwas darüber, über eine Verhaltensveränderung? Mach etwas. Das ist ein schwierig, in unseren heutigen deutschen Übersetzungen fehlen viele Befehlsformen. Im Urtext hat es ganz einen Haufen Befehlsformen drinnen im Griechisch. Die sind ein bisschen verschwunden in der Zeit. Aber man versteht es trotzdem noch sehr deutlich. Wenn man es ein bisschen genau liest, merkt man schnell, wo der Text sagt, hey, mach etwas. Du eine Veränderung einleiten in deinem Leben. Du merkst schnell, wo Gott vielleicht sagt, hey, da will ich, dass du etwas gehst in Ordnung bringen. Da will ich, dass dein Verhalten veränderst. Da will ich, dass du deine Beziehung zu mir änderst. Das merken wir schnell. Hat es einen Befehl im Text? Und was heißt da mir ganz konkret? Der Ringfinger. Hat es ein Versprechen im Text? Darum der Ringfinger. Als Versprechen. Hat es ein Versprechen im Text? Was sagt der Text über eine Verheißung von Gott aus? Und ich glaube, wir brauchen alle Verheißungen. Wie gesagt, wir sind ja nicht immer alle nur auf himmelhoch jauchzend unterwegs und top, top, sondern es kommen auch die Täler, die schwierigsten Momente. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir so Verheißungen haben, wo wir uns daran heben können, wo wir wissen, Gott hat das versprochen und er steht zu seinem Wort. Und für mich ist zum Beispiel so eine Verheißung 2. Timotheus 2, Vers 13, und ich finde, für mich ist die wichtig, da will ich mich daran klammern. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Wie genial ist das doch, die Verheißung. Gott steht zu sich und seinen Werten und seinen Prinzipien, egal wie ich mich verhalte. Also, Verheißung im Text. Und jetzt kommt die Warnung, der kleine Finger. Steht im Text eine Warnung, irgendeine Aussage über, wann ich muss aufpassen, nicht zu machen, oder über Personen, wo ich vielleicht nicht so Umgang haben mit ihnen, oder was immer so die Sachen sind, steht eine Warnung. Für mich steht der Kleinfinger auch symbolisch. So wie wir es in der Umgangssprache sagen, den kleinen Finger gegeben und die ganze Hand genommen, oder? Pass auf, dass der kleine Finger nicht ist. Was sagt der Text darüber, wo ich muss mich in Acht nehmen mit dem kleinen Finger, dass ich schlussendlich nicht mit der ganzen Hand drinnen bin? Und zuletzt, und das ist etwas, was ich schon beim Bibellesebund her mich prägen lassen habe, wo ich eine geniale Sache finde, der goldige Vers. Überleg dir über den Abschnitt, den du gelesen hast, oder über den Vers, hat es einen Versteil, einen ganzen Vers, wo du sagst, da redet Gott jetzt heute zu mir ganz speziell. Und dann notier dir den Vers. Mach ein goldiges Versebüchli. Haben wir früher noch gemacht, wenn ich Kind war, habe ich das gehabt, mit dem Bibellesebund. Goldiges Versebüchli hat man gehabt. Und ich will dich ermutigen, versuch die Versen auswendig zu lernen. Ist eine gute Sache. Lass dich von deinen Versen beeinflussen, von diesen Sachen. Weil, wenn du die auswendig kannst, haben sie eine ganz andere Wirkung auf dich. Du musst ja nicht jeden Tag gerade einen auswendig lernen. Da überfordern wir uns hoffnungslos. Kannst du zum Beispiel alle zwei Wochen einen mal nehmen. Das tönt machbar. Und wenn du alle zwei Wochen einen nimmst, hast du am Schluss vom Jahr 20 Verse, mehr als 20 Verse, die du auswendig hast. Ist das nicht genial? Beeinflussen von Gottes Wort. Und ich glaube, so geht das. In dem, dass wir uns dem aussetzen. Ich will dich ermutigen, freu dich an Gottes Wort. Freu dich an dem, dass du seine Bibel haben darfst, seine Anweisungen darfst kennen und setz dich dem aus. Lass dich von dem beeinflussen. Aber das Zweite will ich auch nochmal sagen. Nimm es ihnen in deinen Alltag. Lass dich in deinem Alltag beeinflussen von seinem Wort. Dass Gott darf mitbestimmen und mitreden in deinem Alltag, wie es laufen soll. Wenn du Entscheidungen musst fällen, zieh seinen Rat bei. Das ist eine gute Sache. Und zuletzt habe ich einen Wunsch für uns alle. Und der Wunsch ist, dass wir uns dürfen immer wieder neu begeistern lassen von Gottes Wort. Und dass es uns darf gehen, wie der Psalmist im Psalm 119, wo er geschrieben hat, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. So wichtig ist mir dein Wort. Und da wünsche ich dir und mir, dass wir das immer wieder neu dürfen entdecken. Ich würde gerne noch beten. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Danke für den Vers heute Morgen, der uns ermutigt, dass wir in deinem Wort unterwegs sein sollen. Dass wir uns prägen und beeinflussen lassen von deinem Wort. Und dass du uns willst in etwas Positives beeinflussen. Nicht mit deiner Leistung, sondern einfach mit deiner Liebe, deinem Frieden und deinem Wort willst du Veränderung in unserem Leben schenken. Herr Jesus, du siehst aber auch die Herausforderung in unserem Alltag, all die verschiedenen, nicht so guten Quellen, die da überall um uns herum sind. Und ich will dich darum bitten, dass du uns hilfst, uns zu konzentrieren auf die gute Quelle, dein Wort, auf dich uns zu konzentrieren. Und dass wir uns von dir beeinflussen lassen und nicht von diesen negativen Quellen. Hilf du uns durch deinen Geist in der Auswahl von diesen Quellen, dass wir die guten Quellen suchen. Und nicht die schlechten. Schenke aber auch Gnade, dass wir uns schlussendlich verändern lassen, auch von deinem Wort. Dass wir bereit sind, uns deinem Wort auszusetzen und uns zu verändern lassen. Dass du kannst in uns und durch uns wirken. Schenke, dass uns dein Wort, wie wir es gelesen haben in dem Psalm 119, immer wieder darf so begeistern und erfreuen, wie über einen grossen Schatz, den wir entdeckt haben. Danke, dass wir dein Wort dürfen haben. Lass uns nicht nur wichtig sein, sondern lass uns auch das wichtig werden, dass wir es umsetzen, ganz konkret im Alltag. Dass uns dein Wort unersetzlich wird. Dir will ich Danke sagen dafür. Du weißt, wo wir deine Hilfe ganz nötig haben. Dir sei Lob und Preis, Herr Jesus. Amen. Ich werde dir für die nächste Zeit ganz viel Freude wünschen. Freude an Gottes Wort und dass du darfst erfahren und merken, wie Gottes Wort dich kann und will beeinflussen. Und zwar in etwas Positives. Gottes Segen mit dir.